Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie gaben Acht auf ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus antwortete und sagte zu den Lehrern des Gesetzes und Pharisäern, ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht so bald wieder rauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten darauf keine Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an. Denn es könnte einer eingeladen sein, der angesehener ist als du, und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir, weiche diesem, und du müsstest dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Da antwortete einer, der das hörte, der mit zu Tisch saß, und sprach zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Jochochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu dem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Dörte und ich, wir wohnen zwar in einem Haushalt, dürfen also näher als 1,50 Meter zueinander rücken, aber wir haben trotzdem nicht drüber geredet, was sie als Einleitung macht und ich als Predigt. Und trotzdem passt es irgendwie zusammen. Denn sie hat ja zumindest am Rande die Frage aufgeworfen, warum ist das Evangelium heute nicht mehr so ansteckend wie damals, dass einer den anderen ansteckt und die römische Obrigkeit das Ganze sogar schon als solche einstuft. Ich glaube, dass unser Text heute ein Stück weit Antwort auf diese Frage gibt. Eigentlich habe ich ab Vers 1 gelesen, weil das die ganze Situation umrahmt, weil hier wird klar, worum geht's. Also all das, was wir heute gelesen haben und worüber wir jetzt sprechen, spielt sich in diesem Rahmen ab. Jetzt müsste ich mich ja eigentlich hinlegen, denn man lag damals zu Tische und Jesus lag also nicht mit seinen Jüngern zu Tische, sondern mit einer, hätte man gesagt, Meute von Pharisäern, von Schriftgelehrten. Sie hatten Jesus nicht eingeladen, weil sie ihn so toll fanden und weil sie mit ihm ja so eine enge Verbindung hatten, sondern eigentlich hatten sie ihn eingeladen, um ihn zu belauern. Wie heißt der Satz hier so schön? Und sie gaben Acht auf ihn. Heißt also nicht, sie haben auf ihn aufgepasst, dass er auch schön satt wird und genug kriegt, sondern es heißt, sie haben ganz genau darauf geachtet, was er sagt, was er tut. Und sie haben ihn eigentlich belauert bei dieser ganzen Geschichte. Und es würde mich nicht einmal wundern, wenn Jesus dieser kranke Mann, dieser wassersüchtige Mann nicht sogar ganz gezielt vor die Nase gesetzt worden ist, weil man sich gefragt hat, wir wollen doch mal sehen, was er macht in dieser Situation. Und Jesus geht damit wieder ganz geschickt um. Das kennen wir ja schon von ihm. Denn er fragt zunächst mal seinen Gastgeber und die anderen, was meint ihr denn? Was ist in dieser Situation angemessen? Also er handelt nicht einfach, er lässt sich auch gar nicht in die Falle locken, sondern er gibt den Ball zurück. An anderer Stelle hat er sogar gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Ja, also wo Jesus hier ganz schön spitz werden kann. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Das war übrigens eine Frage, die damals unter den Schriftgelehrten und Pharisäern durchaus umstritten waren. Das kann man im Talmud nachlesen. Im Talmud ist ja das schriftlich festgehalten, um 300 nach Jesus, was zu Zeiten Jesu als mündliche Überlieferung unterwegs war unter den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und Jesus wusste sicher um diese Diskussionen, die es da gab. Und jetzt gibt er die Frage eigentlich in den Raum. Und wenn sie ehrlich gewesen wären, dann hätten sie jetzt angefangen zu diskutieren. Und die einen hätten gesagt, wir halten es mit Hillel und der sagt, es ist erlaubt. Die anderen hätten gesagt, nein, Schammai ist der Schriftgelehrte und Pharisäer, der in dieser Richtung das Sagen hat und der sagt, nein, das geht nicht, es darf nicht sein, es ist Arbeit. Und dann hätten sie sich in die Wolle gekriegt und hätten ihre theologische Diskussion geführt. Aber ganz offensichtlich ging es ihnen darum nicht. Es ging ihnen nicht um die Wahrheit, sondern es ging ihnen darum zu klären, wie kriegen wir diesen Jesus zu packen. Und als sie schweigen, trifft Jesus die Entscheidung. Er heilt diesen Mann. Und dass man ihn gehen lässt, zeigt ja, dass er keiner der geladenen Gäste war, sondern dass er aus einem ganz bestimmten Grund da war. Und Jesus setzt noch einen drauf und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn und sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat. Und dann macht Jesus bei diesem Festmahl so seine Beobachtung. Wohlgemerkt, hier sind Schriftgelehrte und Pharisäer unter sich. Und jeder will der Wichtigste sein. Jeder möchte möglichst einen der angesehensten Plätze haben. An diesem Sonntag, wo dieser Gottesdienst jetzt hier ausgestrahlt wird, den wir gerade aufzeichnen, werden wir ja auch hier im Raum wieder sitzen. Wo sind in diesem Raum die angesehensten Plätze? Wäre mal eine interessante Überlegung. Aber wie gesagt, bei diesem Festmahl, jeder will am nächsten beim Gastgeber sitzen, jeder will einen Ehrenplatz haben. Und wieder greift Jesus das auf, was ihm eigentlich bei dieser Mahlzeit begegnet. Ich frage mich ehrlich, ob Jesus bei dieser Mahlzeit noch mit Appetit essen konnte. Weil er beobachtet diese Ruhmseligkeit dieser Leute. Jeder will der Größte, jeder will der Beste sein, jeder will der Angesehenste sein. Und dann bringt er dieses Bild und sagt, Leute, überlegt euch das doch mal. Ihr seid hier eingeladen, jeder will den wichtigsten Platz haben. Wäre das nicht wahnsinnig peinlich, wenn du plötzlich gesagt kriegst, hier der Platz, den du dir da ausgesucht hast, der steht dir nicht zu, setz dich mal bitte da unten hin und dann wird ein anderer dahingesetzt. Ehrlich gesagt würde mich mal interessieren, welchen Platz man Jesus zugewiesen hatte an dieser Tafel. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Jesus sich keinen Platz ausgesucht hat, sondern dass er schön gewartet hat, bis ihm einer zugewiesen wurde. Und aus diesem Kontext stammt der Satz, den viele Christen ja kennen: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Leider habe ich den Eindruck, dass das in unserer Gesellschaft oft nicht mehr stimmt. Ja, wer sich selbst erhöht, zu dem schauen alle auf. Und wer sich selbst erniedrigt, auf dem wird noch rumgetreten. Und trotzdem glaube ich, dass geistlich dieses Prinzip noch immer stimmt. Dass wir zumindest mal, Paulus drückt es ja ein bisschen anders aus, er sagt, keiner denke höher von sich, als ihm zukommt. Ja, dass wir unseren angemessenen Platz finden. Denn mal Hand aufs Herz, was gibt uns denn unseren Wert? Ich würde sagen, ich habe meinen Wert in erster Linie daraus, dass Jesus für mich gestorben ist. Und daraus ergibt sich ja, ich habe meinen Wert eigentlich, weil einer für mich sterben musste, weil ich ihn aus mir selber eben gerade nicht habe. Und es wäre geradezu albern, sich als irgendwie höchster, wichtigster, schönster, größter darzustellen, anstatt einfach festzustellen, ich bin ein Sünder, ich bin ein unvollkommener Mensch, der aber von Gott geliebt ist und der daraus seinen Wert bezieht. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich ganz oben oder ganz unten bin, ob ich einer der Wichtigsten bin oder einer der Unwichtigsten, ob ich von allen begrüßt werde oder ob ich übersehen werde. Natürlich bin ich immer noch Mensch und ich freue mich, wenn ich wahrgenommen werde, so wie jeder andere auch. Aber ich bin nicht davon abhängig. Und dann macht Jesus die nächste Runde auf. Er sagt zu dem Gastgeber, wenn du ein Mahl zu einem Mahl einlädst, und das hat er ja gerade getan, dann sollst du nicht die wichtigsten Persönlichkeiten der Gesellschaft einladen. Nicht deine Freunde, deine Verwandte, nicht die anderen, die auch alle reich sind wie du. Denn die könnten es dir vergelten. Ulrich Pazani hat mal zu Weihnachten gesagt, das Fest der Rache. Du hast mir was für 30 Euro geschenkt, ich schenke dir was für 40. Ist schon interessant, ja? Also da gab es auch dann ein wunderschönes Anspiel von Erik Werlin und Eva-Maria Admiral, die diesen Wettstreit, die haben uns letztes Mal was geschenkt in dem Wert, wir müssen jetzt mindestens so viel und so weiter und so fort. Und das wussten die nach einem Jahr noch ganz genau, was sie voriges Jahr von den anderen gekriegt hatten. Also es war ja gespielt, aber da ist doch was dran. Und Jesus sagt hier, du sollst gerade die Leute beschenken, du sollst gerade die Leute einladen, wo du sicher bist, dass sie dir es nicht vergelten können. Und das ist für eine orientalische Kultur völlig kurios. Wir hatten mal einen, im Haus wohnte ein Pakistani oder Bangladesch, Bengale. Und mein Vorgänger, der hatte in diesen Ländern eine ganze Zeit gelebt. Und dann hat er gesagt, wenn der dich einlädt, dann musst du ihn auch irgendwann einladen. Und umgekehrt, wenn du ihn einlädst, dann wird er irgendwann dich einladen. Das gehört einfach zu dieser Kultur. Und das ist ja die Kultur, aus der die Bibel stammt. Die Bibel ist nicht hier in unserem Abendland, nicht in einer griechischen, philosophisch geprägten Kultur entstanden, sondern Jesus war Orientale. Jesus war Semit. Er war jedem Araber näher verwandt als einem von uns. Ja, also das macht man sich ja manchmal nicht so ganz klar. Araber und Juden sind eigentlich Brudervölker, auch wenn sie sich ständig gegenseitig den Schädel einschlagen. Wir sind die Fremden. Jesus kannte also diese Kultur und er sagt, wenn du tun willst, was Gott von dir will, dann musst du genau andersrum reagieren. Dann musst du genau das Gegenteil tun von dem, was üblich ist. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt in diesem Text, nämlich diese Geschichte, dieses Gleichnis vom letzten Abendmahl oder vom himmlischen Abendmahl oder wie auch immer das. Ich habe es überschrieben, wen lädt denn Gott ein? Also wir haben am Anfang, da wird einer eingeladen, um Jesus aufs Kreuz zu legen. Dann haben wir als zweites, die eingeladen waren, kämpfen um die besten Plätze. Als drittes hatten wir, du sollst gerade die einladen, die gar keinen Platz da oben verdient haben, sondern die man am besten vielleicht noch bei einer Armenspeisung draußen vor der Tür abspeisen würde, aber doch nicht einladen in den Festsaal. Und jetzt macht Jesus deutlich, ja, wem macht das denn Gott? Und dann ist es ganz interessant. Jesus sagt, Gott hat die Vornehmen alle eingeladen. Hier sind die Frommen gemeint, damals natürlich die Israeliten, das Volk Israel. Heute würde man vielleicht sagen, die Gemeinschaftsleute, die Baptisten, die Freikirchler, die, die ihren Glauben ganz, ganz ernst nehmen, die sind eingeladen. Und jetzt kommt der Zeitpunkt und der Hausherr sagt, hallo Leute, ihr könnt kommen, es ist alles vorbereitet. So war das übrigens damals üblich, das war also jetzt keine unübliche Sache, sondern man hat eine vorzeitig eine Einladung verschickt, dann und dann gibt's Festmahl und wenn es dann soweit war, dann wurde eben der Knecht losgeschickt, okay, jetzt ist es soweit, ihr könnt jetzt antraben. Und was passiert? Einer nach dem anderen hat eine Ausrede. Kennen wir das? Eigentlich würden wir doch sagen, unser Glaube ist die oberste Priorität. Unsere Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste. Solange keiner in der Familie Geburtstag hat, solange keine Betriebsfeier gerade an dem Sonntag ist, solange nicht irgendwas Besonderes, haben wir nicht auch alle irgendwie unsere Ausreden? Kennen wir das nicht eigentlich alle ganz gut, dass uns plötzlich sonst was einfällt? Welche Priorität hat unser Leben mit Jesus eigentlich wirklich? Ich habe das vorhin in letzter Zeit schon mal gesagt. Was du tust, zeigt, was du wirklich glaubst. Was du tust, zeigt, wo deine Prioritäten wirklich sind. Was du tust, nicht was du redest. Nicht was du irgendwie als Aufkleber auf dem Auto drauf hast. Der beste Aufkleber überhaupt ist ja der, mein Fahrstil ist für fromme Aufkleber nicht geeignet. Aber nicht, was ich auf das Auto geklebt habe, ist entscheidend, sondern was ich tue, zeigt, was ich wirklich glaube. Und dann stellt Gott um, sagt, okay, wenn die Frommen nicht wollen, dann lade ich jetzt jeden ein, der bereit ist, in mein Haus zu kommen. Wie heißt es hier? Ja, da sind die Ochsen, ich habe mich weitergeblättert. Zunächst mal, genau, führe die Armen, Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und dann ist immer noch Platz. Und dann heißt es, gehe auf die Landstraßen, an die Zäune. Ja, da, wo die sind, die draußen sind, die nicht in der Stadt wohnen, die nicht im, ja, sondern die irgendwo auf dem Land, die vielleicht nicht mal einen festen Wohnsitz haben oder die als Schafhirte da draußen sind. Leute, das hat bestimmt nicht angenehm gerochen. Wären die gekommen, die ursprünglich geladen wären, dann hätte das geduftet, vielleicht nach irgendwelchen Parfüms. Solange das nicht zu heftig ist, ist das ja ganz in Ordnung oder schönes Rasierwasser. Bei denen, die jetzt gekommen sind, könnte ich mir vorstellen, da hat das nicht so unbedingt gut gerochen. Und Jesus sagt, das ist vollkommen egal. Hauptsache, das Haus wird voll. Und immer wenn ich über diese Texte stolpere, kriege ich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Weil ich mich frage, wen wollen wir eigentlich, wen will ich, ich will jetzt gar nicht über euch reden, wen will ich eigentlich gerne hier im Gottesdienst haben? Möchte ich die hier haben, die irgendwie zu uns passen? Die vielleicht auch ein Jackett im Schrank haben, wenigstens auch wenn sie es nicht anziehen, die ein gewisses Bildungsniveau haben, eine Art und Weise, sich auszudrücken, die Benehmen haben, die sich anständig benehmen können, die empathisch sind, die auf andere zugehen können? Oder möchte ich die haben, die außerhalb der Gesellschaft stehen, die sich nicht benehmen können, die nicht angenehm riechen, die nicht passend gekleidet sind, die nicht sich an die allgemein üblichen Regeln halten? Ich will ja gar nicht mal von den frommen Regeln reden, sondern es gibt ja auch ganz allgemein gesellschaftliche Regeln, an die wir uns normalerweise halten. Was machen wir mit denen, die sich an solche Regeln nicht halten? Ja, vorhin war ich noch draußen unterwegs, habe noch was weggebracht und da lief eine Frau über die Straße, die da so lauthals über die Straße geplärkt hat. Das Ganze ergab nicht unbedingt Sinn. Ich denke also nicht, dass sie sich tatsächlich über was ganz Konkretes aufgeregt hat, sondern ich denke mal, sie war, ja, wie haben Sie gesagt, etwas verzaubert, etwas dement, heißt das in der Fachbegriff oder was weiß ich. Ja, wie wäre das, wenn die jetzt hier drin sitzt und auf einmal steht die auf und ruft irgendwas dazwischen, was nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was da gerade im Gottesdienst läuft? Was wäre, wenn jemand käme, von dessen Fahne schon alle anderen betrunken werden könnten, geschweige denn, dass er selber nicht nüchtern wäre? Was wäre, wenn jemand kommt, ja, der wirklich eigentlich so, also wo die 1,50 Meter Abstand gar kein Problem mehr sind, weil ich einfach schon freiwillig den Abstand suchen würde, weil der so aromatisiert ist. Was wäre, wenn? Und das sind aber die Menschen, die Jesus einlädt. Und das sind ganz oft die Menschen, die sich auch leichter einladen lassen. Und dann haben wir schnell ein Vorurteil. Ja, die kommen ja nur, wenn es was zu essen gibt. Die kommen doch nur, weil sie bei uns vielleicht angesehen sind oder angenommen werden und bei anderen werden sie weggeschickt. Die kommen doch nur, weil. Ja, ist doch egal, ehrlich gesagt. Als ich selber im Jugendkreis war, haben wir ganz frech gesagt, na, die Hälfte der Jungs kommt doch nur wegen der Mädchen. Die kommen doch nicht wegen Jesus. Na und? Sie waren aber da und sie haben von Jesus gehört. Okay, mancher hat da auch seine Frau gefunden, mancher war dann auch später wieder weg, als die Frauen vielleicht nicht mehr so oder also woanders welche kennengelernt hat. Aber sie waren erstmal da und haben von Jesus gehört. Und ich, Dörte hat ja die Frage aufgeworfen, wie gesagt, eigentlich am Rande, ihr Schwerpunkt war woanders, aber am Rande hat sie die Frage aufgeworfen, warum ist eigentlich heute das Evangelium nicht mehr so ansteckend wie damals? Vielleicht, weil wir, ist, vielleicht ist ein Grund, sie hat ja mehrere Gründe auch schon genannt, aber vielleicht ist ein Grund auch der, dass wir ständig denen hinterherrennen, die schon längst immun sind und die, die aber offen wären, mit denen wir aber unsere Probleme haben, die lassen wir links liegen. Und vielleicht wäre es ganz zentral wichtig, wenn wir neu fragen würden, Herr, wen willst du hierher führen? Wen willst du einladen? Und genau das möchte ich jetzt tun. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir wollen dich von ganzem Herzen bitten. Zeig du uns die Menschen, die du zu uns schicken willst. Zeig uns die Menschen, die offen sind, weil sie irgendwo spüren, weil sie wissen, dass sie dich brauchen. Herr, du siehst, wie oft wir die Gesunden suchen, für die du nicht gekommen bist, sondern du bist für die gekommen, die den Arzt brauchen. Und hilf uns doch, denen zu begegnen, ihnen das anzubieten, was du uns anbietest und was wir geben können. Amen. Und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Und ich darf diesen Segen zusprechen, weil Gott segnen will. Ich spreche euch also zu, was der lebendige Gott euch geben will. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.